Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch wieder hier sein zu dürfen, wieder mal zu Besuch. Für die Samira ist ja ein Stück weit ja auch Heimspiel. Für alle, die uns nicht kennen, mein Name ist Sebastian. Ich bin da mit meiner Frau, der Samira, und unserem Sohnemann Sekani. Und wir sind eigentlich Missionare von Österreich für Österreich und dürfen in Österreich Missionsarbeit machen. Und wir freuen uns einfach, da sein zu dürfen, ein bisschen von unserer Arbeit zu berichten, aber auch gemeinsam in Gottes Wort, in die Bibel hineinzuschauen. Und uns als Familie ist es so ein Anliegen geworden, in den letzten Jahren in Österreich Missionsarbeit zu machen, weil Österreich braucht Mission. Es gibt in der Missiologie so einen Wert, wo man sagt, ein unerreichtes Volk ist ein Land, wo weniger als 2% wiederbekennende Christen sind. Und Österreich ist eigentlich auch so ein Land. Also ungefähr 2% der Bevölkerung in Österreich sind wiederbekennende Christen. Das heißt, wir in Österreich, wir sind eigentlich ein unerreichtes Land. Und das bedeutet, dass in solchem Land die eigene Volksgruppe eigentlich nicht in der Lage ist, ihre eigenen Leute zu erreichen. Dafür braucht es Mission. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen ganz bewusst hier in Österreich Missionsarbeit vorantreiben und dürfen das in Österreich, in Salzburg tun. Ich war schon vor ein paar Monaten mal hier, wo ich so ein bisschen einen Gesamtüberblick unserer Arbeit geben konnte. Das will ich heute nicht machen, sondern einfach so einen Bereich nochmal euch mit reinnehmen. Und wenn ihr trotzdem aber noch Fragen habt oder uns irgendwie nochmal ein bisschen was Genaueres von unserer Arbeit kennenlernen wollt, wir sind gerne nach dem Gottesdienst noch da, wo ihr gerne mit uns einfach ins Gespräch kommen dürft. Aber ein Bereich, in dem ich euch heute mit hineinnehmen möchte, ist unsere sportmissionarische Fußballarbeit. Das ist eine Arbeit, die hat schon vor uns angefangen, vor 6 Jahren in Salzburg, wo einmal im Sommer so immer so ein wöchentliches Fußballcamp mit christlichen Impulsen gegeben hat. Das hat vor 6 Jahren gestartet mit ungefähr 15 Kindern. Und ist jetzt von Jahr zu Jahr gewachsen. Und wir durften eben letztes Jahr eben mit einsteigen. Wir sind jetzt seit einem Jahr eben als Missionare mit der Liebenzeller Mission in Österreich unterwegs und dürfen dann das MOVE-Projekt aufbauen. Und da ist eben ein Bereich, wo wir uns mit einbringen in dieser Fußballarbeit. Und zusätzlich zu dieser wöchentlichen Fußballcamp, das immer im Sommer stattfindet, haben wir jetzt angefangen, eine Akademie zu gründen. Das heißt, zweimal in der Woche, immer Mittwoch und Freitagnachmittags, sich mit Kindern zu treffen, so eine Art Fußballtraining zu haben und dann so eine evangelistische Jungschar mit ihnen zu machen, wo sie einen Teil haben, wo sie Fußballtraining haben, aber dann auch geistliche Impulse bekommen und auch Zeit haben, um einfach Fußball zu spielen. Und es ist echt was Gewaltiges, was Schönes, weil da haben wir jetzt jede Woche so um die 20 bis 40 Kinder, wo 95% eigentlich keinen christlichen Hintergrund haben und jetzt Woche für Woche einfach christliche, evangelistische Botschaften hören werden. Und das ist richtig, richtig cool. Und ein weiterer Bereich, wo wir uns eben auch einbringen, ist dann im Sommer das große Camp. Da hatten wir letztes Jahr das Camp dann schon ausgeweitet. Es hat mit 15 Kindern gestartet. Letztes Jahr war es dann schon an 3 Standorten, in Salzburg als Hauptstandort, aber auch in Bürmos und Freilassing, wo insgesamt 260 Kinder und Jugendliche dran teilgenommen haben. Und auch da eigentlich 90% der Kinder eigentlich ohne christlichen Hintergrund kommen oder Jesus eigentlich noch nicht wirklich kennen und da wirklich jeden Tag die christliche Botschaft gehört haben. Und das ist auch dieses Jahr wieder so. Ich habe da noch einfach ein Video mitgebracht. Das kann der Max kurz einspielen, einfach, dass ihr so einen Einblick kriegt, wie so ein Sommercamp bei uns im Sommer ausschaut. Genau, und ganz am Ende war dann nochmal der Flyer eingeblendet. Für dieses Jahr findet es wieder statt. Diesmal haben wir es auf 2 Wochen aufgeteilt. Die erste Woche von 27. Juli bis Anfang August und dann von 5. August bis zum 8. August in Bürmoos und in Salzburg. Und wir haben einen großen Gott, wir erwarten Großes von ihm und wir rechnen, dass wir dieses Jahr um die 400 bis 500 Kinder durch das Camp einfach erreichen wollen. Und da möchte ich euch einfach 3 Gebetsanliegen mitgeben, für die ihr gerne mitbeten dürft. Zum einen für Arbeiter, so ein Camp braucht immer viele Mitarbeiter, um die einfach die ganzen Kinder in den verschiedenen Altersgruppen zu betreuen. Und da könnt ihr einfach gerne mitbeten, dass wir wieder genug Mitarbeiter bekommen für dieses Camp. Dann das zweite Gebetsanliegen ist immer wieder das Wetter. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass 2 Wochen hintereinander in Salzburg gutes Wetter sind. Und da könnt ihr einfach mitbeten, dass Gott uns da wieder mit gutem Wetter versorgt oder das richtige Wetter für unser Fußballcamp. Und als drittes einfach auch für uns jetzt, weil wir sind jetzt gerade schon sehr viel in den Vorbereitungen, Planungen und da einfach auch für Weisheit, für gute Entscheidungen, das Ganze auch zu koordinieren und vorzubereiten. Genau. Und wer einfach genau sonst noch von unserer Arbeit ein bisschen mehr, von unserer Vision, von unserem Herzschlag hören möchte, darf gerne danach auf die Samira oder auf uns zukommen. Oder auch wer gerne unseren Rubrik regelmäßig bekommen möchte, kann sich bei der Samira melden. Und sich dann sozusagen da eintragen, wo wir regelmäßig auch da unsere Gebetsanliegen und Berichte auch schreiben. Und jetzt freue ich mich, dass wir auch gemeinsam noch in Gottes Wort, in die Bibel hineinschauen dürfen, was es mit unserem Leben, in unserem Alltag zu tun hat. Und ich möchte zu Beginn mit einem kleinen Witz starten. Es sind ja ein paar Schweizer, glaube ich, hier. Schwabe sind ja auch ein paar hier. Und Salzburger. Und zwar treffen sich ein Salzburger, ein Schwabe und ein Schweizer im Biergarten, um genüsslich so ein kleines Bierchen zu trinken und vielleicht gemeinsam ein cooles Fußballspiel anzuschauen. Und im Sommer, wie es oft so ist, was sind das Nervige? Das sind die Wespen. Das heißt, es kommen die Wespen und in jedem Bier landet eine Wespe. Der Salzburger, der nimmt die Wespe, genervt raus, schleudert sie weg und sagt, geschleichti, das ist mein Bier. Der Schweizer, ganz diplomatisch natürlich, nimmt die Wespe raus, tut sie zur Seite und sagt, das ist mein Bier, bitte such dir ein anderes Bier. Und der Schwabe, der nimmt natürlich die Wespe, legt sie auf den Tisch und drückt auf den Bauch, spuck's wieder aus, das ist mein Bier. Großzügigkeit, das ist das Thema, und das ich mich heute Morgen euch reinnehmen möchte und unterschiedliche Reaktionen, wie Menschen auf Großzügigkeit reagieren. Aber wir haben einen ungerecht großzügigen Gott, der uns mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Großzügigkeit immer wieder beschenkt. Eine Liebe, die wir eigentlich nicht verdient haben. Eine Gnade, die wir nicht verdient haben. Und die uns manchmal auch ja so ungerecht erscheint. In ein paar Wochen, da dürfen wir wieder Oster feiern, erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und immer wenn wir wieder, wenn ich diesen Bericht lese, wo Jesus dort am Kreuz hängt und links und rechts der eine Verbrecher und der andere Verbrecher. Und der eine macht sich lustig über Jesus, aber der andere in dem letzten Moment erkennt das, ja, das ist wirklich Gottes Sohn. Und von einem Moment auf den anderen ist er mit Jesus im Himmel. Wo man manchmal denken kann, hey, wie ungerecht ist das? Der hat in seinem ganzen Leben alles falsch gemacht. Der hat nichts mehr gut machen können. Und trotzdem war er von einem Moment auf den anderen bei Jesus im Himmel. Und das ist das größte Geschenk, was wir haben. Dass wir durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wir dieses großzügige Geschenk bekommen haben. Und Großzügigkeit ist etwas, was wir in vielen Bereichen unseres Lebens leben können. Im Umgang mit Vergebung, im Umgang mit Nächstenliebe, im Umgang mit Geld oder auch im Umgang mit Geduld. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wie sich Großzügigkeit in uns rauszeigen kann, wie Gottes Großzügigkeit in uns auch widerspiegeln können. Aber Großzügigkeit ist mehr als nur ein Bereich, wo wir sagen, hey, ja, in dem Bereich will ich jetzt Großzügigkeit. Großzügigkeit soll eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil werden. Das ist das Thema, was ich euch heute Morgen mit hineinnehmen möchte. Und wir lesen dazu in der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 36 von der ersten Gemeinde. Und Gott hat diese Gemeinde gegründet. Und jetzt fängt diese Gemeinde an zu wachsen. Jetzt fängt diese Gemeinde an zu leben. Und was diese Gemeinde ausgezeichnet hat, was diese Gemeinde ausgemacht hat, das heißt dann Vers 32, sie waren ein Herz und eine Seele. Für was wollt ihr als Gemeinde bekannt sein? Mit welchen Werten wollen wir beschrieben werden? Wofür will ich mit meinem Leben stehen? Für meinen Stolz? Für meine Sturheit? Oder für ein großes Herz? Für eine große Dienstbereitschaft, für einen großartigen Kuchen, den ich immer wieder auch für andere backe. Und die Gemeinde in Apostelgeschichte, die teilten alles, was sie besaßen. Und es gab viel Raum für die Gnade Gottes. Und jeder hat das bekommen, was er brauchte. Das heißt dann weiter, nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. Und aus dem Zusammenhang wird klar, dass mit nicht gemeint ist, dass sie Privatbesitz als solches aufgehoben haben. Nein, sondern vielmehr ihre Haltung zu Privatbesitz hat sich geändert. Man hatte zwar nach wie vor Besitz, aber der Besitz hatte einen selbst nicht mehr. Die Leute hatten zwar nach wie vor Besitz, aber der Besitz hatte einen selbst nicht mehr. Man benutzte nicht mehr länger Menschen, um Besitz zu bekommen, sondern benutzte seinen Besitz, um Menschen für Jesus zu erreichen. Man sah nicht länger, was einem gehört und sagte, das gehört mir, das ist meins, das ist meine Sicherheit, ich gebe das nicht her, sondern man diente Gott und den Menschen mit dem, was Gott einem anvertraut hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist oftmals so, geben ist negativ behaftet. Weil wenn ich was gebe, dann ist es weg. Und ich will eigentlich nicht, dass es weg ist, deswegen gebe ich es nicht her. Und wir müssen lernen, wegkommen von diesem Denken. Ich gebe und dann ist es weg. Und mehr zu diesem Denken kommen, hey, ich teile einen Teil von dem, was Gott mir anvertraut hat, um Teil seiner Segensgeschichte zu werden. Ich teile einen Teil von dem, was Gott mir anvertraut hat, um Teil seiner Segensgeschichte zu werden. Weil alles, was wir haben, ist ein anvertrautes Gut, das wir von Gott bekommen haben. Es ist ein Geschenk, das wir für ihn einsetzen dürfen zu seiner Ehre. Und es geht nicht um Großzügig, also dass ich immer größer werde, dass ich gut dastehe, dass ich immer besser da, immer mehr bekomme, sondern es geht um großzügig in Gott, dass wir großzügig in Gott werden. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Und Gottes Großzügigkeit, die wir immer wieder bekommen, die soll nicht bei uns Halt machen, die soll nicht bei uns stoppen. Die soll nicht zu einem großzügig werden, dass ich immer mehr bekomme, dass ich immer besser dastehe, dass ich äußere Bestätigung bekomme, sondern wir haben einen großzügigen Gott und dürfen seine Großzügigkeit in dieser Welt widerspiegeln. Also die Gemeinde in Apostelgeschichte 4, die war bekannt dafür, füreinander zu schauen, aufeinander zu schauen. Es war eine Gemeinde, die bekannt war für ihre Großzügigkeit, für ihr Herz, ihr großes Herz, es war ihr Markenzeichen. Was zeichnet uns aus? Was zeichnet dich in deinem Leben aus? Wo würdest du sagen, bist du ein großzügiger Mensch? Was würdest du über dich selber sagen? Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht kommt drauf an, zu welcher Situation oder zu welchem Menschen. Was würde dein Partner sagen in Bezug zu dir, ob du ein großzügiger Mensch bist? Was würden deine Kinder sagen? Was würde dein Geldbeutel sagen? Weil oftmals widerspiegelt unser Charakter, wie wir im Umgang mit Geld leben. Aber Großzügigkeit ist viel mehr als nur Umgang mit Geld, sondern Großzügigkeit geht es um einen Lebensstil. Großzügig sein mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, was Gott uns gegeben hat, mit unseren Finanzen, Vergebung aber auch und Nächstenliebe. All das gehört zusammen. Und Großzügigkeit als Lebensstil, das soll uns nicht irgendwie Druck machen, das soll uns nicht irgendwie fertig machen, sondern es soll uns immer wieder helfen zu wachsen. Weil als Christen sind wir da, um zu wachsen. Es ist nicht so, dass wir einmal zu Jesus kommen, uns bekehren und dann warten wir, bis Jesus wiederkommt, sondern wir sind da, um immer mehr werden wie Jesus, wie es in 1. Johannes 2, Vers 6 heißt. Immer wachsen, dranbleiben. Und ganz konkret zu wachsen in unserem Herzen, in unserem Denken, aber auch in unserem Willen zu wachsen, großzügig zu leben. Weil Glaube an Jesus Christus hat immer auch etwas mit Wachstum zu tun. Ich lese mal weiter die zwei Verse, die Verse 36 bis 37, ein kleiner Sprung. Da heißt dann, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der andere ermutigt. Und Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also hier wird ein Beispiel für Großzügigkeit in Aktion vorgestellt. Ein Beispiel von einem Christen mit einem Namen Josef. Und offenbar hat dieser Josef als Gläubiger einen neuen Namen bekommen, einen anderen Namen bekommen. Nun heißt er Barnabas. Und Namen haben in der Bibel oftmals eine viel reichere, viel weitere, viel eine tiefere Bedeutung als in unserem Sprachgebrauch. Es ist nicht einfach nur eine Bezeichnung für eine Person, sondern in der Bibel steht der Name oftmals für die Ganzheit einer Person, für das Wesen, für seine Persönlichkeit. Und wir lesen auch immer wieder von Namensänderungen in der Bibel, wie Abraham zu Abraham wird, wie Simon zu Petrus wird oder auch wie hier Josef zu Barnabas wird. Was ist also die Quelle christlicher Großzügigkeit? Die Quelle ist nicht unser guter Vorsatz, unser Verlangen nach Akzeptanz, unsere eigenen Leistungen oder Status. Die Quelle ist ein neuer Name, eine neue Identität, die wir in Christus bekommen. Und Jesus selbst erklärt in Johannes Kapitel 3, wir müssen von Neuem geboren werden. An unserem inneren Menschen, in unserem Herz muss eine göttliche Veränderung passieren. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, sodass wir durch den Glauben an Jesus Christus diese neue Identität bekommen. Und erst aufgrund dieser neuen Identität werden wir fähig, wahrhaft, selbstlos zu lieben. Erst durch die Werk des Heiligen Geistes in uns können wir Menschen mit einer Großzügigkeit begegnen, die nicht aus uns selber herauskommt, sondern die von Gott kommt. Vielleicht kann ich kurz einen Samuel mit nach vorne bitten. Ich habe da ein Beispiel, wo ich das nochmal so verdeutlichen möchte. Vielleicht einfach hier hinstellen. Ich habe euch da mal ein Glas mitgebracht. In diesem Glas ist Wasser drinnen. Und das Wasser soll so ein bisschen für die Liebe oder auch die Großzügigkeit in unserem Leben dastehen. Und jeder von uns, egal ob mit Jesus oder ohne Jesus, jeder hat irgendwie Liebe in seinem Herzen. Und wir können diese Liebe weitergeben. Wir können das an andere Menschen weitergeben, wenn wir wollen. Wir können das an unsere Kinder weitergeben, wenn wir wollen. Wir können unsere Liebe, unsere Zeit, unsere Großzügigkeit in unsere Hobbys hineinsetzen, in unsere Arbeit. Und irgendwann merken wir, ist dieser Liebestank aufgebraucht. Und wir haben nicht mehr viel. Vielleicht wollen wir noch ein Stück selber für uns. Und irgendwann ist es leer. Aber Gott, wir lesen in der Bibel, Gott ist Liebe. Sein Wesen ist die Liebe. In Jesus ist die Liebe verbunden. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir mit Christus verbunden sind, vielleicht einfach mal den Schlauch halten, reinhalten, wenn wir mit Christus verbunden sind und wir immer wieder diesen Kontakt zu ihm suchen, dann fließt es über in uns. Also in uns selber ist unsere Liebe begrenzt. Aber wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir mit Christus verbunden bleiben, dann fließt diese Liebe über in uns. Vielen Dank, darf ich dich wieder hinsetzen? Also aus meiner eigenen Kraft heraus ist meine Liebe begrenzt, aber bin ich in Christus verbunden, dann kann sie überfließen. Nicht aus uns, sondern durch Christus in uns. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann ist die Liebe eine Frucht, die automatisch aus uns herauskommen wird, die automatisch aus uns heraus fließen wird. Und es hat mir nochmal geholfen, diesen Vers, diesen bekannten Vers aus Johannes 15, Vers 5 nochmal tiefer und besser zu verstehen, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt automatisch Frucht, der wird Frucht hineinbringen. Aber das Wichtige ist, dass wir verbunden bleiben mit Jesus, weil nur dann kann es aus uns herausfließen. Und so ist es auch mit der Großzügigkeit. Nur wenn wir mit Christus verbunden sind, dann, nur dann können wir diesen großzügigen Lebensstil leben. Es ist eine Identitätssache. Es ist etwas, wo es um unser Herz geht und unser Denken geht, aber auch unserem Willen geht. Auf die drei Gedanken möchte ich jetzt gerne noch hineingehen. Der erste Gedanke, Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Großzügigkeit beginnt immer in unserem Herzen. Wir lesen in der Bibel im Lukas Kapitel 18 von diesem Mann, von diesem jungen Mann, der zu Jesus kommt, der wirklich ein gottesfürchtiger Mann war. Und es ist eine sehr interessante Situation. Der kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und Jesus sagt, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre Vater und Mutter. Und er sagt, ja, ja, das habe ich alles gemacht. Habe ich alles gehalten. Und man merkt, das ist ein gottesfürchtiger Mann, der schon mit Gott vielleicht unterwegs war. Aber Jesus sieht mehr. Jesus sieht sein Herz. Und er fordert ihn heraus. Verkauf alles, was du hast, dein Hab und Gut und folge mir nach. Und der Mann ging traurig seines Weges, weil er das nicht machen konnte. Und seine Jünger waren natürlich geschockt. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir auch, krass, was verlangt Jesus da von mir? Und darum geht es Jesus nicht. Sondern es geht um ein Warnschild, dass wir immer wieder Stopp machen und ehrlich vor Gott werden. Immer wieder Stopp machen und fragen, hey, worauf baue ich meine Sicherheit? Wohin baue ich meinen Halt? Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Ist es Gott? Sind es meine Hobbys? Ist es meine Arbeit? Ist es mein Status? Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Uns immer wieder diese Frage zu stellen. Und wo unsere Zeit hinfließt, wo unser Geld hinfließt, wo unsere Gaben hinfließen, es verdeutlicht, wer auch auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Es verdeutlicht, was uns wirklich wichtig ist. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Ich habe in Liebenzell studiert an der ITA, an der Interkulturellen Theologischen Akademie. Und im Rahmen von unserem Studium durften wir ein Auslandsjahr in Kanada, in Toronto machen. Und ich durfte das bei der Heilsarmee, bei der Salvation Army machen. Und es war eine sehr interessante Zeit dort. Es war eine Gemeinde, wo Lobpreis mit Trompete und Blasmusik war. Es war eine Gemeinde, wo Alkoholiker waren, wo Obdachlose waren, wo Homosexuelle waren. Und es war so ein Bereich, wo wir uns immer wieder einbringen durften. Es war in so einem Thrift Store. Das ist so ein Second-Hand-Laden, wo einfach Leute für sehr, sehr wenig Geld sich Klamotten kaufen konnten. Und wir waren da immer als Studenten dort und haben da einmal in der Woche am Nachmittag so einen Kaffeestand angeboten, wo Leute einfach kommen konnten, um einfach Zeit mit ihnen zu haben, für sie zu beten, mit ihnen zu reden und einfach Gemeinschaft zu haben. Und irgendwann, wir waren da zu dritt und haben wir gedacht, hey, wir wollen mal einfach Gottes Liebe praktisch den Leuten weitergeben. Und uns ist so die Idee gekommen, hey, es kommt langsam der Sommer, lass uns doch so einen gratis Eisverkauf machen. Und einfach so praktisch die Liebe Gottes weitergeben. Und wir haben uns überlegt, wie wir das machen. Sind auch schon in den Supermarkt gegangen und haben gesehen, ja, da ist ein günstiges Eis, das ist im Angebot. Und wir sind dann zum Pastor gegangen und haben die Idee vorgestellt, haben gesagt, hey Pastor, wir haben da die Idee, wir würden das gern machen. Wir haben schon genug Mitarbeiter, wir haben auch schon geschaut, die Kosten würden sich im Rahmen halten. Dürfen wir das machen? Und der Pastor hat gesagt, nein. Wieso? Hä? Wieso nein? Er hat gesagt, nein. If we do it the right way. Go and buy the fancy stuff. Also wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Dann geht's nicht und kauft das billigste Eis, sondern geht's das Eis kaufen, das ihr selber auch haben würdet. Das ihr für eure besten Gäste kaufen würdet. Und die Geschichte, das hat mich zutiefst bewegt, dieses Erlebnis. Weil ich dachte, hey, ich bin ein großzügiger Mensch, ich will jetzt da rausgehen auf die Straße und Großes für Gott tun. Gratis Eis weitergeben. Aber ich habe gemerkt, hey, in meinem Herzen habe ich klein gedacht. Ich habe keine Liebe für diese Menschen gehabt. Mein Herz war nicht voll dafür. Ich war nicht voll für Gott dafür. Das heißt nicht, wir müssen immer das Beste und Teuerste für Jesus kaufen und immer das für ihn einsetzen. Aber es bedeutet, wir sollen nicht mit halbem Herzen dabei sein, sondern mit ganzem Herzen. So wie wir auch behandelt werden wollen. Frage, womit ist dein Herz gefüllt. Denn womit dein Herz gefüllt ist, das wird auch Ausdruck finden in deinem Leben. Deswegen heißt es ja in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz, mehr als alles, was sonst, bewahr und behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Pass gut auf dein Herz auf, weil es werden immer wieder Dinge in unserem Leben passieren, die unser Herz traurig machen, die unser Herz zerstören möchten. Und wenn wir unser Herz nicht bewahren, dann drehen wir uns schnell nur noch um uns selber. Was Menschen uns angetan haben, was sie über uns gesagt haben. Und es passiert ganz schnell, dass wir diese Opferrolle einnehmen. Und Gott sagt immer wieder, hey, bewahre dein Herz. Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Und es gibt immer wieder eine Bewegung, die ich automatisch im Alltag mache. Immer wieder diesen Check, wo ist das Handy? Habe ich das Handy noch dabei oder ist es schon weg? Immer wieder eine Bewegung, die ich regelmäßig mache. Hey, wie wäre es, wenn wir vielleicht dreimal am Tag nicht so eine Bewegung machen, sondern so eine Herzensbewegung machen, so einen Herzenscheck machen und uns immer wieder fragen, hey, wie geht's meinem Herzen gerade? Muss ich was aufräumen? Muss ich was bewahren? Muss ich was schützen? Weil es ist so schnell, dass wir im Alltag irgendwie verletzt werden, dass wir enttäuscht werden, dass wir gekränkt werden. Und es passiert so schnell, dass wir diesen Frust, diese Bitterkeit in unser Herz hineinlassen und anfangen, unser Herz zu schließen. Deswegen immer wieder so einen Herzenscheck zu machen und zu fragen, wie geht's meinem Herzen? Vielleicht ist etwas da, das ich vor Gott wieder niederlegen muss. Wie es in Philipper 4, die Verse 6 bis 7 heißt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage und Bitte und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Also immer wieder vor Gott kommen, mit unseren Anliegen. Dann heißt es dann. Immer wenn dann heißt, ist es hilfreich, den Satz vorher nochmal zu lesen, weil es dann auf das Bezug nimmt. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also immer wieder diesen Herzcheck machen. Fragen, wie geht's meinem Herzen? Wo sind Dinge, die ich loslassen muss? Weil wenn wir großzügig leben wollen, dann brauchen wir ein großes Herz. Ein Herz, das nicht von uns gefüllt ist, sondern ein Herz, das von Jesus gefüllt ist. Der zweite Gedanke. Großzügigkeit ist eine Denksache. Großzügigkeit ist eine Denksache. Unser Gehirn ist nicht unbedingt von Natur aus so trainiert, großzügig zu sein, großzügig zu leben. Sondern wir müssen dieses Denken, dieses Verhalten immer wieder trainieren, großzügig zu leben. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir dürfen lernen, immer wieder in einer neuen Weise zu denken. Großzügig zu denken. Eltern müssen ihren Kindern nicht irgendwie beibringen, alles Spielzeug nur für sich zu behalten oder immer mehr Geschenke haben zu wollen. Aber wir müssen Kindern immer wieder beibringen, großzügig auch zu teilen, nicht alles für sich zu behalten. Wir hatten letzte Woche auch in unserer Fußballakademie ein Kind, das hat einen Preis bekommen. Und das Kind hat dann diesen Preis am Ende an die anderen Kinder verteilt und geteilt, großzügig gelebt. Und es war nicht automatisch, dass das Kind das gemacht hat, sondern das haben die Eltern ihm antrainiert, ihm beigebracht, diesen Lebensstil, dieses Denken, großzügig zu sein. Und das dürfen auch wir immer wieder tun. Uns trainieren, großzügig zu leben. Großzügigkeit statt Gier zu trainieren. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, Großzügigkeit bricht die Macht von Gier in unserem Herzen. Großzügigkeit statt Angst zu trainieren. Großzügigkeit statt Egoismus zu trainieren und auch Großzügigkeit statt Hass zu trainieren. Weil wenn jemand uns Unrecht tut, dann ist oftmals die erste Reaktion Wut, Zorn, Bitterkeit, Unverständnis. Und es ist auch manchmal eine notwendige Reaktion, die mal raus muss. Aber die zweite Reaktion ist dann entscheidend. Wie gehen wir damit um? Was machen wir mit diesem Wut, mit diesem Zorn, mit dieser Bitterkeit in unserem Herzen? wenn wir daran festhalten, dann beginnt Selbstzerstörung. Wenn wir an diesem Wut, an dieser Bitterkeit, an diesem Zorn festhalten, dann beginnt Selbstzerstörung. Wenn ich aber groß in Vergebung bin, kann ich ein weiches Herz beibehalten. Und noch der letzte Gedanke, Großzügigkeit als eine Willenssache. Also Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Die Quelle von Großzügigkeit ist immer wieder unser Herz. Großzügigkeit ist auch eine Denksache, wo wir unser Gewissen, unsere Denkstruktur immer wieder überwinden müssen und trainieren müssen. Aber es ist auch eine Willenssache. Der Akt der Großzügigkeit verlangt auch immer wieder diesen Willen, eine bewusste Entscheidung auch dafür. Großzügigkeit passiert nämlich nicht von selbst. Du hast es in deiner eigenen Hand. Jeden Tag aufs Neue. Ob du großzügig leben möchtest oder nicht. Ob du mit einem engen, lieblosen Blick in den Tag hineinstartest oder mit einem weiten, liebevollen Blick in den Tag hineingehst. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, wenn du blöd angeredet wirst, ob du zurückfeuerst oder mit einer großzügigen Liebe diesem Person begegnest. Du kannst dich entscheiden, wenn jemand dich nicht freundlich grüßt, ob du auch nicht freundlich zurückgrüßt oder freundlich trotzdem grüßt. Du kannst dich entscheiden, geduldig mit deinen Kindern zu sein, mit deinem Partner zu sein, immer wieder großzügig zu denken. Aber es braucht diese Willensentscheidung immer wieder dafür. Eine bewusste Entscheidung für diesen Lebensstil. Und wenn ich alt bin, wenn ich irgendwann mal sterbe, dann will ich nicht irgendwie dafür bekannt sein, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, für meine mürrische, für meine sture, für meine schlechte Laune. Weil ich tendiere absolut zu diesen Eigenschaften. Sondern ich möchte mich bewusst dafür entscheiden, dagegen zu wirken. Ein offenes Herz haben für Neues. Ein offenes Haus haben für andere. Ein offenes Geldbeutel haben für das Reich Gottes. Und auch ein offenes Ohr haben für andere Menschen. Großzügigkeit zu leben. Aber es braucht immer wieder diese Entscheidung dafür. Von alleine passiert's nicht. Und das bete ich für mich. Das bete ich für euch. Das bete ich für die Gemeinden in Europa. Dass wir immer wieder diesen großzügigen Lebensstil leben können. Und uns die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 da zum Vorbild nehmen. Großzügig zu sein, großzügig zu leben. Ich schließe mit einem Zitat von Gordon MacDonald. Er hat mal gesagt, wenn jemand großzügig und zuvorkommend zu einem Menschen ist, gibt ihm vielleicht nicht unbedingt das, was er braucht, was er verdient, aber genau das, was er braucht. Wenn jemand großzügig und zuvorkommend zu einem Menschen ist, dann gibt ihm nicht unbedingt das, was er verdient hat, aber das, was er braucht. Und wir haben einen großzügigen Gott. Und mit diesem Gott dürfen wir uns seine Großzügigkeit in dieser Welt widerspiegeln, wiederleben und seine Großzügigkeit weitergeben an die Menschen, die Gott brauchen. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, Herr Jesus, möchte danken, dass du groß bist. Ich möchte danken, dass du voller Gnade bist, voller Liebe bist, voller Vergebung für uns bist und dass du immer wieder Großes für uns bereit hast, dass du uns Großes mit Großem beschenkst. Und wir möchten dir bitten, dass wir ja als Nachfolger Jesu in dieser Welt nicht stehen bleiben, sondern immer wieder auch wachsen wollen, näher zu dir wachsen wollen und immer ähnlicher werden wollen wie dir, diesen Lebensstil großzügig zu leben, großzügig zu vergeben, großzügig zu teilen und hilf uns immer wieder. Bewahre immer wieder unser Herz vor schlechten Einflüssen, vor negativen Gedanken, dass wir immer wieder vor dir kommen, diese Dinge nicht in uns hineinfressen, sondern bei dir abgeben, Herr. Und hilf uns immer wieder, dass wir in unserem Denken, aber auch in unseren Entscheidungen uns immer wieder bewusst für dich entscheiden, immer wieder uns bewusst deine Liebe weitergeben und Großzügigkeit als Lebensstil leben, Herr. Amen.